Guten Morgen. Heute war schon so schön, hierher zu fahren. Die Sonne hat gewärmt. Und es war einfach so, als wenn man so Gottes Liebe durch die wärmende Sonne schon empfängt. Und es war fast so eine Stimmung wie Lobpreis beim Herfahren schon. Ja, wir sollen ja Gott loben und preisen, auch wenn die Sonne nicht scheint. Aber es fällt uns halt leichter, wenn sie scheint. Ja, wir haben ja heute Abendmahl und ich hatte ja gesagt, ich würde gerne mit euch auch mal Gedanken zum Abendmahl teilen. Und deswegen möchte ich aus Matthäus 26 einige Verse lesen. Ich lese erstmal aus Vers 17 bis 20 und dann eine kleine Brücke und dann geht's ab Vers 26 weiter. Am ersten Tag der Festwoche, ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung, während der ungesäuerten Brote gegessen werden, kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir für dich das Passamahl vorbereiten? Er antwortete, geht zu einem Mann in der Stadt. Und er nannte ihnen den Namen und richtet ihm aus, unser Lehrer sagt, die Stunde meines Todes ist nah. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den 12 zu Tisch. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, darüber sprach er das Dankgebet, gab ihnen auch den und sagte, trinket alle daraus. Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu mit euch trinken werde, wenn mein Vater sein Werk vollendet hat. Dann sangen sie die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Ja, für viele von uns ist es ja so, als wenn das Abendmahl von Jesus Christus da eingesetzt wurde. Eingesetzt vielleicht ja, aber es ist ja viel älter. Jesus feierte hier das erste Abendmahl, wie wir das heute bezeichnen, ja im Rahmen des Passamahls. Und das Passamahl gibt's ja schon 3400 Jahre. So alt werden wir alle zusammen nicht. Und wenn wir das Abendmahl richtig verstehen wollen, dann müssen wir uns einfach auch mal in den Ablauf eines Passamahls so richtig hineinversetzen. Ich bin überzeugt, dass unendlich viel im Alten Testament vorausschauend auf Jesus ist. Und so hat auch Gott das Passafest eingesetzt, schon vorausschauend auf die Erlösung. Wann wurde denn das erste Passafest gefeiert? Vor der 10. Plage in Ägypten, als sie in Sklaverei waren. Und als der Todesengel losgeschickt wurde, die Erstgeburt unter allen zu töten. Und als das Gebot kam, schlachte dein Lamm, streicht mit dem Blut, getaucht in ein Bündel Ischop, die Pfosten der Türschwellen ein. Und wenn er das tut, geht der Tod an euch vorbei. Es war die Geburtsstunde des ersten Passamahls. Vor 3400 Jahren. Nun, das Passafest beginnt immer im ersten Monat des jüdischen Kalenders, wobei das nicht gleich ist mit unserem Januar oder so, sondern die fangen komischerweise mit dem sechsten Monat anzuzählen. Und da ist eine Mischung, der jüdische Kalender, eine Mischung aus Mond- und Sonnenkalender ist. Das ist wesentlich komplizierter wie bei uns. Da gibt's also nicht alle 4 Jahre Schaltjahre, sondern in bestimmten Abfolgen Schaltjahre und dann auch noch zusätzlich ein Schaltmonat, der dann eingefügt wird, alle paar Jahre und so. Etwas komplizierter wie bei uns, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber so findet also der erste Monat des jüdischen Kalenders irgendwo zwischen März und Mai statt. Ja, ist so, ja. Und am 15. Tag dieses Monats Nissan, dieses ersten Monats, da wird das Passafest gefeiert. Nun, wir kennen es ja auch, unser Osterfest ist ja immer verschieden. Wir feiern ja Ostern nach dem ersten Vollmond im Frühling. Ja, auch der verschiebt sich ja so etwas. Das Passafest beginnt eigentlich schon lange, bevor das Fest selbst gefeiert wird. Es gibt so viele Gebote in Israel, die das Passafest vorbereiten. Und ein Gebot ist, dass aus allen Haushalten und aus allen Geschäften, da spricht die Tora drüber, alles gesäuerte Brot rausgeschmissen wird. Da darf nichts mehr darinnen sein. Das gesäuerte Brot, der Sauerteig der Sünde, wie die Bibel in uns vergleicht, Sauerteig, der die Welt so ein bisschen repräsentiert, muss raus. Interessant ja, nicht nur eben aus den Wohnungen, sondern auch aus den Geschäften. Also nicht nur aus unserem privaten Alltag, auch aus unserem beruflichen Alltag muss mal alles ausgeräumt werden. Ja? Das ist eine der Vorbereitungen, ja. Und dann am letzten Tag vor dem Fest, da wird nochmal geguckt, ist irgendetwas an ungesetzlichen Lebensmitteln noch im Haus? Sowieso komisch, dass ungesetzliche Lebensmittel noch im Haus sind. Aber wenn da noch was im Haus wird, dann wird das sogar verbrannt. Das ist schon hart, ne? Richtig vernichtet. Es wird nicht den Armen gegeben oder sonst irgendetwas, das wird vernichtet, verbrannt. Ja, und dann beginnt die eigentliche Vorbereitung des Sabbats. Und am Donnerstagabend wird der Seder gefeiert. Der Seder ist so ein Ablauf von vielen Zeremonien und das, was die Bibel uns hier beschreibt, das war die Feier des Seders, den Jesus mit seinen Jüngern durchgeführt hat. Und ja, der Seder ist ganz ein tolles Fest. Er zählt neben Yom Kippur zu den 2 größten Festen der Juden, das Passafest. Ja. Und immer wenn ein großes Fest gefeiert wird, da wird der Tisch vom Feinsten gedeckt. Also da kommt kein Alltagsgeschirr. Wo steht das Sonntagsgeschirr? Hat man ja heute oft gar nicht mehr Alltags- oder Sonntagsgeschirr, so. Aber früher war das, dann gab's das gute Geschirr, vielleicht mit einem Goldrand oder sonst was. Und auch da weiße Tischdecke, bestes Geschirr, Weingläser möglichst aus Kristall und Kerzen. Die standen auf dem Tisch. Also richtig feierlich gedeckt. Warum? Weil der Auszug aus Ägypten so ein großes Fest war. Raus aus der Sklaverei. Wenn ich mir manchmal überlege, wie wir das Abendmahl feiern, dann ist das gar nicht so ein großes Fest. Ne? Wir feiern es halt, ja. Aber eigentlich symbolisiert es doch für dich und für mich auch. Raus aus der Sklaverei. Wir müssten das Abendmahl viel, viel toller feiern. Wir müssten, ich weiß nicht, hier erstmal einen Freudentanz machen und den Tisch toll decken und, aha, weil es so ein schönes Symbol ist. Und wir dürfen es feiern. Und wir dürfen es sogar noch häufiger feiern als die Juden. dann gibt es einen ganz bestimmten Ritualablauf, wie das Seder ablaufen muss. Da werden erst die Kerzen angezündet. Das Licht kommt in die Welt. Haben wir Kerzen? Sollten wir mal anzünden zum Abendmahl. Ja? Weil auch das ein schönes Symbol ist. Und dann wird der Kiddusch gesprochen, der Segen. Das Ganze wird erstmal gesegnet. Der ganze Abend, der ganze Ablauf, dieses Fest wird erstmal gesegnet. Und damit ruft man die Heiligkeit dieses Festes aus. Boah. Abendmahl, Heiligkeit dieses Festes. Schau mal. Ja, und dieser Segen, er wird entweder über dem Brot oder über den Wein gesprochen. Meistens wird er über den Wein gesprochen, ja. Denn das soll alles gesegnet werden. Und dann trinkt man den ersten Schluck Wein. Interessanterweise ist, wie man diesen Wein trinkt. Ich muss euch das mal demonstrieren. Wird der Wein immer im Zurücklegen getrunken. Welches schönes Symbol. Laut alter jüdischer Tradition durften Sklaven beim Essen sich nicht zurücklehnen. Da war die Haltung nach vorne gebeugt, immer in dieser ständigen Bereitschaft, wieder zu dienen, zu arbeiten. Aber die Juden durften diesen Wein im Zurücklegen trinken. Auch hier diese Symbolik darin, Freiheit. Und eigentlich ist das Passafest ein einziges Fest, das aus allen Poren heraus jubelt, wir sind frei. Viermal wurde Wein getrunken. Das erste Mal nach dem Segen. Wenn man lag, wie man früher ja auch zu Tische gelegen hat, dann lag man so auf der linken Seite, wurde die linke Seite so betont. Ja? Und wenn man heute, ach, die Juden liegen heute nicht mehr zu Tisch. Die sitzen und dann wird sich zurückgelehnt, dasselbe Symbol. Dann kommt die erste Handwaschung. Ansonsten wird bei der Handwaschung vorm Essen auch ein Segen gesprochen, aber beim Sabbat war der Segen schon vorher, deshalb spricht man jetzt keinen Segen. Und dann kommt die erste aktive Handlung, Karpas genannt, da taucht man ein Büschel Petersilie in Salzwasser und dann isst man das. Was ist das jetzt für eine Symbolik? Das Salzwasser symbolisiert die Tränen, die in der Gefangenschaft vergossen wurden. Und jetzt werden sie vernichtet. Weg. Es sind die Tränen weg. Es gibt eine Stelle, da wird aus der babylonischen Gefangenschaft berichtet, und da steht dann dem Wort Gottes, sie hängten die Harfen an die Zweige. Da ist keine Freude mehr. Da ist Trübsal, da wird nicht mehr gejubelt, da ist keine Musik da, da werden die Instrumente an die Zweige gehängt. Erinnerung an die Trübsal. Ja, wenn wir das Abendmahl nehmen, da dürfen wir uns erinnern, woraus wir kommen, was unsere Vergangenheit ist, Gebundenheit, verjocht in Sünde, in Sklaverei, Dinge tun zu müssen, die wir gar nicht wollen. Und dann kommt Jachatz, das Brechen der Matzen. Matzen, das ungesäuerte Brot. Beim Passa werden 3 Scheiben Matzen aufeinander gelegt und dann wird die mittlere erstmal in 2 Teile gebrochen. Ein großes Teil und ein kleines Teil. Und das große Teil wird erstmal versteckt. Und das Kleine, das überbleibt, hat auch ein wunderbares Symbol. Es symbolisiert die Bescheidenheit. Und wir kommen später in der Betrachtung des Abendmahls, wenn wir dann auch Paulus nochmal zu Rate ziehen, da auch nochmal drauf. Aber damals schon war das so im Gebot, wir verstecken sozusagen einen Teil und halten uns das Kleinere über als Zeichen der Bescheidenheit. Dann kommt Magid, die Haggadah. Das ist eigentlich der schönste Teil des ganzen Passafests. Da werden die Tische auf die Seite gestellt und dann steht ein Kind auf und fragt, was ist das Besondere an dieser Nacht im Gegensatz zu anderen Nächten? Das ist ja sowieso jüdische Tradition. Etwas am Leben erhalten durch Weitererzählen. Ich finde es so traurig, dass in unserer Gesellschaft auch biblische Geschichten so wenig weitererzählt werden. Und wenn die Kinder nicht irgendwo in eine Kinderstunde oder sowas gehen, dann kennen sie gar keine biblischen Geschichten oft mehr. Vor vielen Jahren bereits wurde eine Umfrage in den Grundschulen Hannovers gemacht. Und es stellte sich heraus, dass 80% der Grundschüler mit dem Namen Jesus nichts mehr anzufangen wussten. Hier dieses wunderschöne, das kleine Kind fragt, was ist denn jetzt besonders an dieser Nacht? Und dann wird erzählt vom Auszug aus Ägypten, vom Gang durchs Rote Meer, weg aus der Sklaverei, was das alles bedeutet hat. Danach gibt es eine zweite Waschung. Kann man sich eigentlich zu häufig waschen? Die Hygieniker sagen jetzt, ja. Dann stirbt die natürliche Schutzbarriere der Haut ab. Aber wenn wir das mal geistlich betrachten, können wir uns zu wenig reinigen? Nein, wir dürfen immer wieder vor Gott treten und sagen, wasch mich, mach mich rein. Das können wir gar nicht oft genug tun. Ja, die Erlösung gilt für alle Zeiten, aber sie in Anspruch zu nehmen, darf ich so oft tun, wie ich will. Wisst ihr, obwohl das Wasser ja durchaus auch ein kostbares Gut auch in Israel war, gab es da einfach nochmal eine Waschung. Und keiner wird zu dir sagen, nu reicht's, hör auf immer mit deinen Gebeten. Nein, du darfst kommen und sagen, hier bin ich wieder. Ich habe schon wieder Schmutz. Möchte gewaschen werden von dir, Jesus. Ist das nicht auch ein wunderbares Symbol? Ja, und nun wird eigentlich der Matzen gegessen. Vorher hat man ihn gebrochen und nun wird er eigentlich gegessen. Man hebt jetzt die ersten zwei Matzenstücke an und dann bricht man ihn. Und dann taucht man ihn nochmal in bittere Kräuter. Wenn man Ysop hat, Ysop, aber es wird heute auch gerne Meerrettich oder sowas benutzt, ja? Dann einfach auch hier ein Symbol, nochmal die Bitterkeit der Welt, der Sünde, der Sklaverei, der Unfreiheit aufzunehmen. Wenn das alles passiert ist, kommt das eigentliche Festessen. Da wird geschlemmt, da wird gefeiert, da darf das Lamm so richtig rauf. Das mit dem Lamm ist ja auch noch so was Besonderes. Jesus, haben wir gelesen, hat seine Jünger losgeschickt. Was war denn da vorzubereiten? Als erstes mussten sie ein Lamm kaufen. Dann mussten sie mit dem Lamm zum Tempel. Das wurde im Tempel geschlachtet. Und das Blut dieses Lammes wurde um den Altar vergossen. Dann wurde das Lamm abgehäutet, alles noch im Tempel. Und die Eingeweide wurden rausgemacht. Kein Fleisch, nur das nackte Lamm, kein Eingeweide mehr im Fleisch. Auch hier könnten wir lange über die Symbolik sprechen. Und dann musste dieses Lamm unzerlegt, ungebrochen nach Hause transportiert werden. Und welche Symbolik haben wir hier? Der ganze Christus, das Lamm Gottes, steht dir und mir zur Verfügung. Wie oft nehmen wir nur so Teile für uns in Anspruch? Aber nein, das ganze Lamm Gottes steht uns zur Verfügung. Was beinhaltet denn das ganze Lamm Gottes? Alle Versprechen, die Gott dir gibt in seinem Wort. Reinigung, Bewahrung, Heiligung, Heilung, Führung. Alles ist bereit.
Alles ist bereit, spricht Gott.
Alles! Und wir zweifeln. Wir sind ach so bescheiden und nehmen nur so eine Kleinigkeit. Das Lamm wurde ungebrochen transportiert. Nun war es ja auch so, dass es ein Gesetz gab, dass alle über 20 das Passa, wenn möglich, in Jerusalem feiern sollten. Kannst dir vorstellen, was da los war? Die Stadt hat sich verdreifacht, vervierfacht plötzlich. Ja? Und deswegen gab es auch noch ein weiteres Gesetz, dass während der Passazeit jeder in Jerusalem lebende Israelit sein Haus offen machen musste, ohne Miete zu verlangen. Das Feiern des Festes der Erlösung kostet noch nicht mal Miete. Halleluja! Es ist kostenlos, es ist frei. Als Jesus gesagt hat, geht hin nach Jerusalem, was sagen die Jünger? Wo denn?
Oh, wir Menschen.
Alles ist vorbereitet. Und wir haben unsere Fragen. Ist das nicht armselig? Alles ist bereit und wir fragen noch nach, statt es zu tun, statt reinzugehen. Gott sagt dir, ich möchte das von dir, möchte dich darin segnen und du sagst wirklich? Ja? Immer das Nachfragen, wobei alles frei und alles bereitet ist. Nun, Gott hat ja so viel Gnade mit uns. Und wenn wir dann in Johannes lesen, da wird dann genau beschrieben. Da sagt er, wenn ihr dann in die Stadt kommt, dann seht ihr einen Mann, der einen Wasserkrug trägt. Und dem folgt ihr ganz einfach nach. Und in dem Haus, wo er hingeht, fragt er den Hausherrn, wo gibt's denn einen Saal, wo wir Passa feiern können? Und dann spricht hier die Bibel von einem Obersaal, von einem Söller, und das war traditionell ein Saal, der schon mit Mosaik oder mit Steinen gefliest war. Und wenn das der Fall war, dann war es immer auch eingerichtet schon zum Essen. Da lagen also schon die Kissen und die Sofas und alles, war bereit zum Essen. Ja, hallo, kannst du einen besseren Saal zum Feiern des Passamals geben? War alles schon da. Ja? Und wem haben sie gefolgt? dem Mann, der das Wasser getragen hat. Was symbolisiert das Wasser wiederum? Die Reinigung durch sein Wort. Das heißt, wenn du und ich anfangen, einfach seinem Wort zu folgen, ganz naiv, dann werden wir dahin geführt, wo der Tisch schon gedeckt ist für uns. Das ist Passa. Das ist Abendmahl. Wir folgen seinem Wort. Und alles ist vorbereitet. Alles ist da. Sag doch mal Halleluja. Jetzt wird der dritte Becher Wein gefüllt. Nee, davor werden wieder die Tische auf die Seite geräumt. Manchmal hat man die sogar aus dem Raum gebracht und dann bequemere Sofas, Sessel, Kissen reingebracht. Und da war dann auch dieses versteckte Teil mit drinnen. Und das hat man dann quasi als Nachtisch gegessen. Und es sollte nochmal an den Geschmack des Passers erinnern. Dass man das wirklich nicht vergisst, das Opfer, das da gebracht worden ist und so. Dann wurde der dritte Becher Wein getrunken. Man sprach wieder einen Segen über den Becher Weins und man hat jetzt zusätzlich einen weiteren Becher eingegossen und das war der Becher des Elia. Weil Elia galt immer schon als Vorläufer des Messias. So, und jetzt hat man in diesem Passamahl auch schon vorausschauend durch diesen weiteren Becher, der dem Elia gewidmet war, auf den Messias geschaut. Nun, wir wissen, dass wir, wenn wir das Abendmahl nehmen, sowieso auf Jesus schauen dürfen. Er ist bereits hier der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber hier auch das wunderbare Sinnbild, lass uns auf Jesus schauen. Und dann hat man den Halal gesungen, den Lobpreis. Dann wurde gefeiert. Klar, nach 3 Bechern Wein kann man schon mal schön feiern. Ja. Aber das war nicht der zwingende Grund. Man hat gefeiert, weil man fröhlich war über die Erlösung. Lass uns feiern, wenn wir Abendmahl zu uns nehmen, über die Erlösung. Und dann, nach dem Halal, gab es wiederum einen Segen und dann wurde der vierte Kelch Wein getrunken. Und das Schöne an diesem vierten Kelch war, da war dann die Verpflichtung, den mussten alle mittrinken. Für alle ist die Erlösung. Keiner braucht sich auszunehmen. Keiner braucht sagen, ich nicht. Nein, das Blut, das ja in diesem Wein versinnbildlicht wird, fließt jetzt für alle. Und keiner muss sagen, ich nicht. Es fängt also an, indem wir unsere Fragen stellen, was willst du? Und ändert bei dem vierten Becher Wein. Was hat denn nun die Zahl 4? Warum denn 4 Becher Wein? Hätten ja auch 5 sein können, wären wir noch fröhlicher geworden vom Halal oder so, ja? Was hat denn nun die Zahl 4 zu bedeuten? Hör mal, wenn du in die Bibel reinschaust, dann haben ja die Zahlen alle ihre Bedeutung. Und von der Zahl 4 sagt man, auf der einen Seite symbolisieren sie die 4 Himmelsrichtungen. Na, wer weiß sie auswendig? Genau, wunderbar, nie ohne Seife waschen, haben wir es uns gemerkt. Ne? So, dann aber auch die 4 Jahreszeiten, die sind da. Die 4 Weltelemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und wenn wir das alles so zusammenführen, dann merken wir, es ist eigentlich so eine weltliche Zahl, die Zahl der Welt. Die Zahl, was allgemein uns umgibt. Ja, für die Welt ist das Blut geflossen. Für alles in der Welt. Einige Ausleger sagen, dass in diesem Wort, das auf Hebräisch 4 bedeutet, ein weiterer Klang drinnen ist. Ich habe das heute Morgen nochmal versucht zu recherchieren, aber da ich jetzt keinen hebräischen Duden zu Hause hatte, nur einen griechischen, ist mir das jetzt nicht hundertprozentig gelungen. Ich sage jetzt einfach mal, was einige Ausleger sagen. Ja, die sagen, der Wortklang, die Wortwurzel dieses Wortes 4 ist ganz artverwandt mit dem Wort Tür. Und wenn das so wäre, wie schön. Die 4 Becher Wein, die Tür. Jesus ist die Tür zum Vater. Okay. Alle tranken von diesem Blut. Lukas und Paulus schreiben, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blute. Testament. Beim letzten Mal, Jesus sagt, das ist das letzte Mal, dass ich mit euch das Passa hier feiere. Dann werden wir es wieder nur feiern in der Herrlichkeit. Aber er vermacht hier sozusagen ein Testament. Er, der sündlos war, schreibt sozusagen seinen letzten Willen nieder. Und was ist sein letzter Wille? Alle sollen erlöst werden. Nun ist es ja beim Testament so, dass der Testamenterbe ein Testament auch ausschlagen kann. Und gut, wenn du dein ganzes Vermögen hier an alle hier vererbst, dann kann es sein, dass einer sagt, nee, will ich nicht. Du hast es gut gemeint. Und einer sagt, nö. Und da kannst du tun, was du willst, wenn der Nein sagt, ist Nein. Und der Ursprungsgedanke Jesu Christi war, alle sollen erlöst werden. Nun wissen wir aber, dass nicht alle die Erlösung annehmen. Wir sind also sozusagen, wenn wir das nicht tun, Testamentsausschläger. Ausschläger? Hört sich komisch an. Leute, die das Testament nicht annehmen, okay? Dabei ist doch der letzte Wille von jemandem etwas sehr Hohes, etwas sehr Wertvolles. Ich möchte damit nochmal auch Wertschätzung ausdrücken. Er sagt, für alle ist mein Blut gegeben. Für alle ist die Erlösung da. Er sagt es ja auch wörtlich, zur Vergebung meiner Sünden. Dies ist der neue Bund zur Vergebung eurer Sünden. Also wirklich ein Testament, das sagt, wenn ihr jetzt zum Tisch des Herrn kommt, wenn ihr das Blut trinkt, den Kelch trinkt, ist Vergebung da für eure Sünden. Das Testament tritt jetzt in Kraft. Ihr braucht nur Ja sagen. Gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter. Weg von dem eigentlichen Passafest. Gucken uns mal an, was auch die Lehre des Apostels Paulus im Korintherbrief und aus dem Korintherbrief, aus dem Kapitel 10, lesen wir ja sehr häufig die Einsetzungsworte auch für das Abendmahl, ja. Aus 10 und 11. Was schreibt er denn da? Wer nun aber unwürdig das Mahl isst und trinkt? Was meint er denn nun mit dem unwürdig, wenn es doch für alle da ist? Aber es ist doch da, dass die Sünden getilgt werden. Das war das Testament von Jesus. Er sagt, das ist der neue Bund zur Vergebung eurer Sünden. Und nun gucken wir mal an, was schreibt uns denn der Korintherbrief, aber auch, was schreibt uns der Hebräerbrief, wie die damals das Mahl zum Teil genommen haben. Das war ja, wie das Passa selbst, auch mal einfach ein Essen. Und dann wurde während dieses Essens auch das Brot gebrochen und der Wein gereicht. Aber erstmal brachte jeder etwas aus seinem Vermögen mit. Ich weiß nicht, ob ihr das gehandhabt habt, aber ich kenne das noch von früher, da haben wir Liebesmahl dazu gesagt. Und jeder hat was mitgebracht und da haben wir gegessen und dann wurde auch das Abendmahl da gefeiert. Und im Grunde war das so ein Liebesmahl. Jeder hat was mitgebracht. Nun gab es aber Leute, die hatten sehr viel und es gab Leute, die hatten fast nichts. Und jetzt war es gängige Praxis, die, die viel hatten, die angesehen waren, die reich waren, die haben aufgetischt. Und die saßen auch bei den Lehrern ganz vorne. Und die anderen, die vielleicht gerade das Stück Matzen mitgebracht haben, die saßen irgendwo da hinten. Aber das Abendmahl ist doch für alle da. Haben die Reichen, haben die Vornehmen, haben die Prominenten mehr Anspruch drauf? Nee. Und jetzt sagt der Paulus, wenn ihr dem Mahl gedenkt, in solch einer Haltung, wir, die wir viel mitbringen. Diese Leute gingen satt vom Abendmahl nach Hause. Und die anderen, die vielleicht gerade ihr kleines Stück Matzen in den Wein tauchen konnten, gingen hungrig nach Hause. Welche Haltung gegenüber das Evangelium ist kostenlos? Alles ist vorbereitet. Alles ist für jeden da. Jetzt sagt Paulus, wenn ihr so handelt, handelt ihr unwürdig. Ihr trampelt das, was Jesus eingesetzt hat, mit Füßen. Das ist es nicht. Teilt, kümmert euch, geht aufeinander zu. Ich weiß nicht, ob viel Gerechtigkeit drinnen war, wenn die Leute beim Abendmahl an sich gedacht haben und die anderen vergessen haben. Das war ein unwürdiges Essen. Der Apostel Paulus schreibt hier an dieser Stelle, der, der solches tut, unterscheidet nicht den Leib des Herrn. Und sie machen sich schuldig an dem Blute des Herrn, indem sie mit solchem Benehmen zeigen, wie wenig sie das Lösegeld in Wert halten, wenn sie den Armen es verweigern, auch erkauft zu werden. Es geht also gar nicht jetzt um die Sünde in uns, denn dafür ist Jesus Christus gestorben und die ist da. Die Vergebung. Und das Symbol ist, bevor wir das Mahl nehmen, die Waschung. Bei der zweiten Waschung, die im Ablauf des Passafests stattfindet, hat Jesus sich sogar hingekniet und hat seinen Jüngern nicht nur die Hände gewaschen, wie die Vorschrift es tat, er hat ihnen die Füße gewaschen. Das heißt, die Waschung war eine vollkommene. Nicht nur Hygiene zum Essen, sondern der ganze Mensch wurde gereinigt. Da war nichts mehr Unreines. Und dann wurde gefeiert. Die Vergebung, die wir empfangen haben, haben wir empfangen, auch wenn wir niemals zum Abendmahl gegangen wären. der Schächer am Kreuz, Minuten vor seinem Tod, empfängt, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Wenn wir also solche Einsetzungsworte lesen, dann geht es um die Haltung gegenüber meinem Nächsten. Bin ich versöhnt mit ihm? Bin ich rein mit ihm? Kann ich mit ihm teilen? Wenn du jemand nicht magst, sage ich dir eins, teilst du nicht mit ihm. Du wärst ein sehr großer Schauspieler, würdest du das tun. Aber wenn du jemand magst, sagst du, hey, guck mal, was ich auch noch hab. Ich war gestern in der Nähe von Osnabrück, dort hat ein Rangerstamm 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wir haben dort, ich habe die Predigt gehalten und dann haben wir noch einen Workshop gegeben. Und es war eigentlich so abgesprochen, dass ich nur das Benzingeld kriege. Und dann haben die mir eine Tüte übergeben, so eine Tüte. Ich habe die zu Hause ausgepackt. Da waren nur Spezialitäten drinnen. Oh, ein Feigen Birnen-Senfsoße und ein ganz edler Balsamico und ein ganz tolles Gewürz für Käse und nur Spezialitäten. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich wusste gar nicht, dass die mich so mögen. Ja, wisst ihr, das bringt man zum Ausdruck. Man teilt sogar das Gute, das man hat, mit dem, den man möchte. Aber das, was Paulus hier beschreibt, war nicht teilen. Das war, ich mag dich eigentlich nicht. Und warum bist du eigentlich bei uns in der Gemeinde? Wir sollten eine andere gründen, nur für die Armen. Versteht ihr? Und dagegen geht der Paulus so an. Und er sagt, schaut doch mal genau hin, die Erlösung ist doch für alle. Wollen wir sie nicht alle gemeinsam auch feiern? Er sagt des Weiteren, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Jesu? Und an einer anderen Stelle lesen wir, wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Sünder. Wenn wir gemeinsam das Abendmahl nehmen, dann sagen wir damit, Gott, wir lieben dich und wir lieben deine Erlösung. Wir sind dankbar für deine Erlösung. Aber wenn ich jetzt nicht vorher hingegangen bin und mich mit meinem Bruder versöhnt habe, was sagt mir dann das Abendmahl? Wie kann ich Gemeinschaft mit ihm haben, wenn ich nicht Gemeinschaft untereinander habe? Wo wir doch alle die Erlösung empfangen haben. Als ich darüber nachgedacht habe, ich saß da und ich habe geheult und ich habe echt gedacht, wie oft habe ich Hass in meinem Herzen gehabt, weil ich mich unrecht behandelt gefühlt habe. Ob es jetzt der Moment ist, wo du das Abendmahl nimmst oder nicht, es hat nichts verloren. Gemeinschaft mit dem Blute Jesu Christi heißt, ich darf meinen Bruder, ich darf meine Schwester lieben. Ich darf ihn lieben. Und wenn es uns schwerfällt, darf ich auf die Knie gehen und sagen, Gott, welches Erbarmen gibst du mir in deinem Blut und in deinem Leib. Wer bin ich, dieses Erbarmen nicht weiterzugeben? Und jetzt versöhne ich mich. Deswegen steht auch, wenn einer gegen den anderen etwas hat, geht er vorher hin und versöhne sich und danach nehme er von dem Leib und trinke von dem Blut Jesu. Das ist der Hintergrund, den wissen wir jetzt auch. Was bedeutet das Wort Gemeinschaft? Wir sind alle seine Glieder. Wenn ihr das gesegnete Brot nehmt, sagt er weiter, so erklärt ihr damit, dass ihr die Gemeinschaft habt mit Christus und mit seiner Gemeinde. Und wenn ihr den gesegneten Kelch nehmt, so erklärt ihr damit, dass ihr Anteil habt an allen Wohltaten seiner Gnade. Interessant ist, dass die Bibel uns an mehreren Stellen berichtet, dass Gott seine Gnade unterschiedlich gibt. Hat er uns alle unterschiedlich lieb? Nö. Aber dem einen vertraut er ein Talent an und dem anderen 10. Dem einen vertraut er 1 Pfund an, dem anderen 5. Warum ist das so? Weil dem einen kann er das zumuten, mit viel umzugehen, dem anderen noch nicht. Er sagt ja dann auch, wer über Kleines würdig empfunden wurde, dem setze ich über mehr. Aber wie oft entdecke ich in unseren Gemeinden Neid? Was der alles darf, was der alles kann, was der alles hat. Ich bin ja auch nicht schlechter als der. Lass uns auf diesen Nenner zurückkommen. Wir haben alle gleichen Anteil an seiner Gnade. Wir wollen doch Gott nicht ins Handwerk pfuschen, wenn er seine Gnadengaben unterschiedlich verteilt. Wenn der Christel so viel mehr gegeben hat als mir, weiß ich ja gar nicht, durch wie viel schwierige Zeiten Christel gegangen ist, dass sie das mehr verdient hat.
Ich war nur neidisch.
Sie hat sich's vielleicht erarbeitet. Aber alle haben als Grundlage die Gnadengabe der Erlösung. Und wenn das unsere Grundlage ist, wenn wir mit diesen Gedanken damals schon vor 3400 Jahren hast du die Grundlagen gelegt, uns aus der Sklaverei zu erlösen und geändert hat es vor 2000 Jahren im Tod unseres Bruders Jesu Christi, wenn das alleine unsere Grundlage ist, dann dürfen wir das Abendmahl feiern. Und keine Sünde wird dich davon abhalten, es zu feiern, denn sie ist vergeben. Und um das Miteinander, das ist unser Geschäft. Das Warum, da hat sich Gott drum gekümmert. Und das Wie dürfen wir uns kümmern. Das ist Abendmahl, das ist Fest, das ist Freude. Und wisst ihr, Jesus selbst, der sagt, ich werde es wieder feiern, mit euch zusammen in der Herrlichkeit. Das wird ein Abendmahl sein, sage ich euch, das ist Hammer. Ich kann mir den Tisch vorstellen, wie der gedeckt ist. Ich habe einmal in einer kleinen amerikanischen Gemeinde in Bitburg ein Bild hängen sehen. Ich bereue es, dass ich nie ein Foto habe. Ich habe im Internet nach diesem Bild gesucht, tagelang. Ich habe es nicht wieder entdeckt. Da sahst du einen Tisch in den Himmel hineinragen. So perspektivisch. Du hast das Gefühl gehabt, der ist 300.000 Kilometer lang. Und er war gedeckt vom Feinsten. Das hat gefunkelt, das hat geglitzert, das hat gestrahlt. Und ich habe mir vorgestellt, ja, so wird es sein, wenn wir das Abendmahl mit Jesus zusammen feiern. Und er ruft uns zu, komm, feier das Abendmahl. Komm, feier es jetzt und dann mit mir in der Herrlichkeit. Wir dürfen uns jetzt darauf freuen und wir dürfen uns auf später freuen, wenn dieser Tisch unendlich groß ist und du mit vielen Milliarden Menschen dieses Abendmahl zusammen feiern wirst. Und dann freue dich auf den vorletzten Punkt des Abendmahls, des Passafests, auf das Halal. Das wird ein gewaltiger Lobpreis, sag ich dir. Und so seid gesegnet heute im Nehmen des Abendmahls. Wir wollen es mit Freude nehmen. Wir wollen es nehmen, indem wir Gott danken für jegliche Erlösung, die er uns geschenkt hat. Von allem. Ich werde die Einsetzungsworte nicht mehr lesen. Ich glaube, wir sind voll in dem Gedanken, für was wir Gott Danke sagen können für dieses Mal. Mir fehlen die Worte, noch mehr auszudrücken. Wir wollen es einfach tun, wir wollen es nehmen, wir wollen feiern, lass uns Passa feiern, lass uns das Mahl feiern, lass uns gedenken an die wunderbare große Tat. Amen.